RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Verbessert. Zugleich stieg der Anteil der Betriebe, die mehr Stellen schaffen wollen, von 17% auf 24%. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich im März und April mehr als 2000 Firmen. Bei dem Absturz einer Seilbahnkabine südlich von Neapel sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich laut Behörden um 2 Urlauber aus England und einen aus Israel sowie um einen Italiener. Laut der italienischen Bergwacht hatte ein gerissenes Kabel das Unglück ausgelöst. Aus anderen Kabinen der Bahn wurden viele weitere Fahrgäste gerettet. Die Seilbahn verbindet den Küstenort Castellammare di Stabia mit dem 1100 Meter hohen Berg Montefaito. Nach Angaben des Bürgermeisters war die Seilbahn nach der Winterpause erst seit einer Woche wieder in Betrieb. In der Fußball-Europa League ist Eintracht Frankfurt im Viertelfinale ausgeschieden. Nach einem 1:1 im Hinspiel mussten sich die Hessen im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur aus London mit 0:1 geschlagen geben. Aus Frankfurt am Main Philipp Hofmeister.
Der Mannschaft waren kaum Vorwürfe zu machen. Das junge Eintracht-Team warf alles hinein gegen die abgezockten Spurs. Es fehlten aber die klaren Aktionen und ein Tor. So reichte den Gästen aus London am Ende ein Foulelfmeter, der in der Endabrechnung zweier intensiver Duelle den Unterschied machte. Von der Frankfurter Kurve bekam die Eintracht-Elf sehr schnell wieder viel akustischen Zuspruch. Denn auch wenn der Traum vom Europa-League-Finale geplatzt ist, in der Bundesliga will man schließlich noch die Champions-League-Qualifikation klarmachen.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber zum Teil kräftige Schauer, im Osten heiter, 8 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig, 11 bis 21 Grad. Am Sonntag freundlich bis 24 Grad. 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit 2 Sperrungen, die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken ist in Höhe Duisburg-Wannheimer Ort gesperrt und die A72 Plauen Richtung Chemnitz gesperrt zwischen Zwickau Ost und Hartenstein.
Die ARD Infonacht.
Die kommt aus Hamburg vom Norddeutschen Rundfunk heute am Karfreitag, den 18. April 2025. Und im Studio ist Marius Zekri. Schönen guten Morgen und frohe Ostern. Wenn es ein Lieblingswort gibt, das US-Präsident Trump hat, dann dürfte das Wort Zölle sein. Über Waren aus fast allen Ländern hat er hohe Zölle verhängt, nur um das Vorhaben kurz darauf wieder auszusetzen, vorübergehend zumindest. Vom Tisch sind die Aufschläge damit nämlich nicht. Mit Sorge blickt auch in Europa die Wirtschaft auf die Zollpläne Trumps, denn sie fürchtet, dass dadurch ihre Exporte in die USA einbrechen und damit Handel und Industrie auf unserer Seite des Atlantiks gefährden. Was tun also? Gegenzölle, wie sie die EU schon geplant hat, wären eine Möglichkeit. Miteinander reden, verhandeln eine andere. Allerdings ist bislang bei dem Thema Verhandeln relativ wenig rumgekommen. Aber vielleicht kann ja Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni etwas daran ändern, denn ihr wird ein guter Draht zum neuen Mann im Weißen Haus nachgesagt. Dort hat sie ihn besucht und am Ende der Visite hat Trump gesagt, dass er ziemlich sicher sei, dass man sich mit der EU schon einigen werde. Wie das Treffen gelaufen ist, Carsten Kühntopp hat das für uns in Washington beobachtet.
Die Optik stimmte. US-Präsident Trump fühlte sich in Gegenwart der italienischen Regierungschefin Meloni sichtlich wohl. "Ich mag sie sehr", sagte Trump. "Sie sei eine großartige Ministerpräsidentin und mache einen fantastischen Job." Und auch Meloni wirkte relaxed. Als Trump ihr scherzhaft ins Wort fiel, parierte sie das ebenso gut gelaunt. "Sie glaube an die Geschlossenheit des Westens", sagte Meloni. Ein Versuch, Europa und Amerika als natürliche Verbündete in der westlichen Zivilisation darzustellen.
"I think simply we have to talk.
She believes in the president. She believes in the president.
Also, and find ourselves in the best middle way to grow together. That's why I'm here."
Gewiss glaube sie auch an ihn, den Präsidenten, warf Trump ein. "Das auch", antwortete Meloni lächelnd. "Man müsse einfach miteinander reden", sagte die Regierungschefin, um so einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Damit meinte sie eine Übereinkunft zwischen den USA und der Europäischen Union, um den Handelsstreit beizulegen. Trump stimmte zu.
"Oh, there'll be a trade deal, 100%. Of course there'll be a trade deal, very much. They want to make one very much, and I fully expect it, but it'll be a fair deal."
Selbstverständlich werde es solch ein Handelsabkommen mit den Europäern geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein, da sei er sich zu 100% sicher. Diese Pause endet am 8. Juli. Ohnehin sei es nicht schwierig, Handelsdeals zu schließen, so der Präsident. Grundsätzlich habe er damit aber keine Eile. Schließlich nehmen die USA derzeit viel Geld mit den Zöllen ein. "Sie müssen verstehen, derzeit kriegen wir 25% auf Autos, 25% auf Stahl, 25% auf Aluminium und wir kriegen einen Mindestsatz von 10%. Den haben wir gesenkt, weil es richtig war, ihn zu senken, bevor wir beschließen, wo der Satz am Schluss stehen soll. Und wir nehmen viel Geld ein, was vorher nie der Fall war. Unter Biden haben wir bei den Handelsbeziehungen ein Vermögen verloren." Einmal mehr wiederholte Trump seine altbekannten Beschwerden. So habe praktisch jedes Land der Welt die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit abgezockt. Doch damit sei nun Schluss. Seinen früher geäußerten Vorwurf, dass die EU deswegen gegründet worden sei, um die USA über den Tisch zu ziehen, wiederholte er aber nicht. Erneut wurden die Widersprüche in Trumps Zollpolitik deutlich. Einerseits sollen die Einfuhrsteuern die industrielle Produktion nach Amerika zurückbringen und sie sollen gigantisch hohe Haushaltseinnahmen generieren. Andererseits will Trump Deals abschließen, für die er die Zölle dann aber wegzuverhandeln oder zumindest deutlich zu senken hätte. Ob Giorgia Meloni nach dem Treffen im Weißen Haus etwas besser verstanden hat, was genau Trump von der EU will, Einsichten, die sie dann nach Brüssel melden könnte, das ist nicht klar. Wie zuvor schon andere Gäste im Oval Office versuchte auch sie, Trump ein wenig zu schmeicheln. Sie lud ihn nach Italien ein und versprach, dass ihr Land mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Also amerikanisches Gas für Italien, das wird Donald Trump sicherlich freuen und könnte helfen, Italien bei den geplanten US-Zöllen etwas zu entlasten. Aber auf der anderen Seite des Mittelmeeres, in Nordafrika, da ist das momentan wohl noch nicht der Fall. Die Maghreb-Staaten, also Tunesien, Algerien und Marokko, sind von Washington mit Zusatzzöllen zwischen 10% und 30% belegt worden. Und auch die sind, wie bei fast allen anderen Ländern auch, jetzt erstmal für 90 Tage ausgesetzt. Aber die Unsicherheit in dieser Region ist groß und sie bleibt. Stefan Ehlert über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Nordafrika.
Algerien liefert Agrarprodukte und Textilien in die USA. Tunesien liefert Olivenöl, Textilien und Autoteile. Beide Länder exportieren mehr in die USA, als sie von dort beziehen. Wohl auch deswegen wurden sie zunächst mit hohen Zöllen von 30% und 28% belegt. Auch Marokko, ein enger Partner der USA, wurde mit dem pauschalen Satz von 10% Strafzöllen bedacht, obwohl Marokko als einziges afrikanisches Land ein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen hat. Logisch sei das alles nicht, sagt der marokkanische Analyst Ali Mutaib. Schon allein deswegen, weil Marokko, anders als Tunesien und Algerien, weitaus mehr Güter aus den USA beziehe als umgekehrt. Es ist sehr schwer, Vorhersagen zu machen, weil wir nicht wissen, wie Donald Trump entscheidet. Beruhigt er sich wieder, wird der Streit mit China beigelegt. Generell liegt der Anteil der USA im Außenhandel der Maghreb-Staaten bei nur wenigen Prozenten. Die direkten Auswirkungen der Trumpschen Zölle auf die Volkswirtschaften Tunesiens, Algeriens oder Marokkos wären also überschaubar. Dennoch gibt es aus Sicht von Ali Mutaib Grund zur Sorge, wenn nämlich Europa in eine Krise rutschen würde. Wichtigster Wirtschaftspartner Marokkos ist die Europäische Union. Wenn Europa leidet, ist auch Marokko betroffen. Auch Mutaibs Kollege, der Politikprofessor Rachid Tuchtu von der Fachhochschule für angewandte Wirtschaftswissenschaften in Rabat, fürchtet die Auswirkungen einer europäischen Wirtschaftskrise auf sein Land.
Small countries like Morocco would suffer more, you know, will not receive tourists.
Kleine Länder wie Marokko leiden mehr, dann kommen keine Touristen mehr. Dazu kommen die Überweisungen der Migranten nach Hause. Das sind die wichtigsten Devisenquellen. Weniger pessimistisch ist der Wirtschaftskorrespondent der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft in Casablanca, Ulrich Uhmann. Erstens würden die US-Zölle erfahrungsgemäß nur selten für lange Zeit erhoben und zweitens sei zumindest Marokko mit einem Strafzoll von nur 10% privilegiert.
Insofern würden sich die Bedingungen für Marokko in diesem Gesamtbild, in diesem sich verschlechternden Gesamtbild für die Weltwirtschaft relativ weniger verschlechtern als für andere.
Uhmann fürchtet weder negative Folgen für den Tourismus in Marokko noch einen Einbruch bei den Investitionen.
Wenn wir jetzt an die Volksrepublik China denken, die chinesische Wirtschaft investiert stark nach Marokko. Warum? Einmal natürlich wegen der günstigen Lohnkosten und der sehr gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur, aber auch, weil Marokko eben über ein Freihandelsabkommen sowohl mit der EU als auch mit den USA als auch mit einer Reihe von afrikanischen Staaten verfügt.
Ohnehin gibt es einen Investitionsboom in Marokko, weil sich das Land als Mitausrichter auf die Fußball-WM 2030 vorbereitet. Auch die Tech-Branche setzt deshalb auf gute Geschäfte in Marokko. Auf Afrikas nach eigenem Bekunden größter Start-up-Messe, der Jitex Africa in Marrakesch, gaben sich die Aussteller in dieser Woche betont gelassen angesichts der Trumpschen Zolleskapaden. Die Karten würden neu gemischt und es sei mit Überraschungen zu rechnen, meint die Marokkanerin Sarah Blues. Sie arbeitet für einen französisch-marokkanischen Softwareentwickler und glaubt, dass sich die USA mit den Strafzöllen nur selbst schadeten.
Soweit Informationen aus Nordafrika von Stefan Ehlert. Wir schauen kurz aufs Wetter in Deutschland. Aktuell sieht es folgendermaßen aus. In Rostock ist es dunstig bei 10 Grad. Hannover meldet Nieselregen bei 8 Grad. In Berlin ebenfalls dunstig, aber doch relativ warm mit 13 Grad. In Dresden sind es 10 Grad. Hier ist der Himmel bedeckt. Ein bisschen Nieselregen in Frankfurt am Main. 8 Grad hier. 7 Grad in Köln bei leichtem Regen und in Stuttgart bei bedecktem Himmel. Und in München sind es 9 Grad. Und diese ganzen Wettermeldungen zeigen schon an, was wir von dem Tag heute, von diesem Karfreitag erwarten können. Nämlich der wird tendenziell eher grau. Die Wolken, die wir jetzt schon über Deutschland haben, die bleiben und bringen gebietsweise immer wieder auch Regen, teilweise auch kräftigen Regen. Und hier und da kann es auch Gewitter geben. Zum Abend dann gibt es im Südwesten Auflockerungen. Und die Temperaturen, die steigen teils auf nur 8 Grad, etwa in Teilen des Sauerlandes oder auch auf Helgoland. 11 Grad werden es unter anderem in Franken und 14 Grad in der Altmark. Am besten oder am freundlichsten weg kommt der äußerste Osten, denn hier ist es zumindest in den kommenden Stunden teilweise noch wolkenlos. Teilweise scheint später auch noch die Sonne und es ist auch wärmer. Die Temperaturen heute auf Usedom und in der Uckermark etwa liegen bei so um die 20 Grad. Morgen dann am Kar-Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab bei Höchstwerten zwischen 11 Grad an der Ems, 15 Grad im Norden Thürings und 21 Grad an der Schweizer Grenze. Und der Ostersonntag wird sogar noch ein bisschen wärmer, dann liegen die Höchsttemperaturen bei 12 Grad an der Jade und bis zu 24 Grad in der Oberpfalz. Dazu scheint meistens die Sonne, es wird wohl der freundlichste Ostertag in diesem Jahr. Nur im Südwesten, da gibt es erneut Schauer und Gewitter und Ostermontag wird es wieder eher durchwachsen. Mit mal mehr, mal weniger Wolken und einzelnen Schauern oder Gewittern. Und Temperaturen wieder so zwischen 12 und 24 Grad. Die Zeit jetzt, es ist 5:14 Uhr. Guten Morgen.
Die ARD-Infonacht.
Es ist quasi der erste große Karriereschritt eines Kindes, nämlich dann, wenn es von der Kita in die Schule kommt. Aber das ist auch eine Umstellung und viele Kinder empfinden die als schwierig. In der Kita, da wird gespielt und gebastelt, da kann man toben oder malen. In der Schule dagegen heißt es dann oft stillsitzen, aufmerksam sein, lernen. Im nordrhein-westfälischen Erkrath gibt es das Projekt Rückenwind und das will diesen Übergang erleichtern. Dahinter steht ein breites Bündnis, ein gemeinnütziger Bildungsträger ist mit an Bord, die Stadt Erkrath selbst, drei Kindergärten, die von der Stadt betrieben werden, drei Schulen und eine Stiftung, die das Ganze finanziert. Projektleiterin ist Claudia Aust und mit der hat Moderatorin Elif Schinell vom WDR gesprochen.
Können Sie uns das erklären, warum so viele Beteiligte da sind, um diese Kinder zu unterstützen?
Wir als Einrichtung von Du Ich Wir arbeiten schon sehr lange mit der Stadt Erkrath auch zusammen mit den unterschiedlichen Bereichen, die nötig sind, um Kindern auch eine gerechte Bildungschance zu geben. Und da wurde vor einiger Zeit festgestellt, man entnimmt es ja auch häufig der Presse, dass eigentlich die Schulfähigkeit der Kinder immer weiter nachlässt und Kinder, egal aus welchem Hintergrund heutzutage, eigentlich, wenn sie in die Grundschule kommen, noch nicht startklar sind. Und gerade auch in Erkrath gibt es verschiedene Bereiche, die sozial benachteiligte Stadtteile bündeln und wo vor allen Dingen sehr viele junge Familien mit Fluchthintergrund oder auch aus entfernten Bildungsschichten leben. Und die haben natürlich andere Startchancen, auch wenn sich die Kindertagesstätten wirklich sehr, sehr bemühen. Aber da sind natürlich auch immer Personalmangel, Raummangel und Ähnliches spielen auch eine große Rolle, um die Kinder entsprechend auf die Schule vorzubereiten.
Und dann braucht es diese verschiedenen Einrichtungen, die mit unterstützen, eben an ganz vielen Städten in der Stadt auch ansetzen. Sie haben gerade gesagt, dass die Kinder zum Teil noch nicht startklar sind. Was bedeutet das?
Startklar. Natürlich sollen Kinder, wenn sie in die Grundschule kommen, gewisse Fähigkeiten mitbringen. Diese Fähigkeiten beziehen sich darauf, die Kinder müssen sich vor allen Dingen konzentrieren können. Sie müssen selber motiviert sein. Sie müssen die entsprechende Motorik mitbringen. Sie müssen die entsprechende Sprache mitbringen. Und das sind schon viele Bereiche, wo es an vielen, vielen Stellen hapert.
Und man könnte jetzt auch nicht sagen, naja, das lernen die ja dann in der Schule.
Naja, man muss mal überlegen, in den Kitas, wie groß sind da die Gruppen, mit denen die Kinder zusammen sind und wie viel Erzieher gibt es in den Kitas und wie ist die Situation in den Schulen? Wir wissen Lehrermangel, das heißt, viele Kinder sind in großen Klassen untergebracht. Sie haben es vorhin gesagt, 25 bis 28 Kinder mit einer Lehrerin und oder Lehrer natürlich auch. Und die soll dann die verschiedenen Bedürfnisse, alle kommen aus unterschiedlichen Hintergründen, sind anders aufgewachsen, gerade auch viel, wenn Migration und Fluchtgeschichten mit reinspielen. Wie soll eine Person das alles auffangen, diese unterschiedlichen Startchancen, die die Kinder haben?
Was macht denn dann das Projekt, in dem Sie die Leitung übernehmen, nämlich das Projekt Rückenwind? Was machen Sie in Erkrath?
Wir haben den Luxus, dass wir die Kinder aus den Einrichtungen mit einer Anzahl an Lehrkräften fördern können, was die Schule nicht leisten kann und was auch der Kindergarten nicht leisten kann. Konkret heißt das, wir haben 5 Kinder, die ausgewählt werden von den Einrichtungen, die von 2 Lehrkräften unterstützt werden, also ein Betreuungsschlüssel, den es ja sonst nicht wirklich gibt.
Also im Kindergarten ausgewählt werden schon oder in der Grundschule?
Beides. Wir sind ja sowohl in 3 Kitas, wo das gemacht wird, das Projekt, als auch in Grundschulen und haben jeweils 10 Kinder, die aber A5 zusammengefasst werden und dann diese 5 werden dann von 2 Lehrkräften unterstützt in ihren Bedürfnissen, was sie halt gerade am meisten brauchen.
Was brauchen sie denn?
Die brauchen in erster Linie natürlich Sprache. Allerdings, auch im Gegensatz zur Sprache, viele Kinder haben auch gar nicht das nötige Selbstbewusstsein, um sich zu trauen, diese Sprache auch zu lernen, um sich zu artikulieren. Man weiß das von sich selber, wenn man eine Sprache neu aufnimmt. Man versteht schon relativ viel, traut sich aber nicht zu sprechen, weil man möchte keine Fehler machen. Ähnlich ist es bei Kindern auch. Und durch unser ganzheitlich aufgestelltes Projekt ist es möglich, dass Kinder über Motorik zum Beispiel, wo sie die Sprache dann nicht brauchen, das heißt, sie werden in der Turnhalle von einer Motopädin geschult und unterstützt. Und ich habe es selber erlebt, dass Kinder einfach, die im Unterricht, nenne ich es jetzt einfach mal, in unseren Lerneinheiten, die sich nicht trauen, irgendetwas zu sagen, die wirklich eine ganz andere Ausstrahlung haben, wenn sie in der Turnhalle auf einmal eine Bewegungsbaustelle geschafft haben, was vorher aber eine Herausforderung war. Das heißt, die Kinder lernen, Selbstbewusstsein aufzubauen und dadurch entwickelt sich auch die Sprache dann besser. Das heißt, Kinder, die bei uns aktuell am Anfang gar nicht gesprochen haben, durch dieses Selbstbewusstsein, was aufgebaut werden kann, durch die Motorik, haben sie auf einmal auch angefangen zu sprechen.
Sie haben schon gesagt, Claudia Aust, das Projekt Rückenwind, das gibt es jetzt seit einiger Zeit. Wie ist es entstanden und haben Sie den Eindruck, dass der Bedarf gewachsen ist in Deutschland oder in Erkrath meinetwegen?
Also der Bedarf ist generell in Deutschland gewachsen insgesamt. Das liegt vor allen Dingen auch viel an Medienkonsum, der ja wirklich immer mehr wird. Und auch das Thema berufstätige Eltern, ohne den Eltern da einen Vorwurf machen zu wollen. Aber auch sie müssen ja irgendwo gucken, wie kann ich mein Leben finanzieren. Und dadurch ist der Faktor Zeit, den man mit den Kindern in einer 1:1 Beziehung hat, wird immer weniger. Und egal wie viel Mühe man sich gibt, ist es schwierig, das alles aufzufangen. Und dadurch wird der Bedarf generell größer, also nicht nur in Erkrath. Der Bedarf ist einfach da, weil die Klassen auch zu groß sind.
Und wenn Sie nochmal so ein Beispiel erklären könnten, wir haben jetzt ein bisschen über die Sprache auch gesprochen, gerade wenn für Kinder Deutsch eine neue Sprache ist. Aber Sie sagen ja auch, es ist nicht nur für Kinder gedacht, dieses Projekt Rückenwind, die eben fremd in der Sprache sind, sondern auch für Kinder, die auch sonst sich vielleicht nicht gut bewegen können, vielleicht auch beim Schreiben und so weiter Probleme haben. Können Sie so ein Beispiel geben, wie Sie arbeiten, was Sie dann lernen können?
Genau, die Kinder, die werden von uns zum einen durch die Motopädin, die wirklich dann sieht, wo sind auch Haltungsdefizite, wo kamen Kinder entsprechend durch einseitige Bewegungsabläufe, die zu Hause durchgeführt werden oder in der Freizeit durchgeführt werden, wo haben sie da Defizite, wie kann man das im Grunde genommen ausgleichen. Das heißt, wir haben jetzt gerade aktuell für die Grundschulkinder auch zusätzlich noch einen Schwimmkurs, den wir anbieten für die Kinder, weil auch gerade die Möglichkeit für die Kinder sehr selten ist, dass die ins Schwimmbad überhaupt gehen, weil die Eltern auch selber vielleicht Berührungsängste haben mit Wasser. Wir haben auch in den Osterferien jetzt Rollertrainings mit den Kindern begonnen. Das ist dann für die Kita-Kinder. Und gerade auch da war es sehr interessant zu sehen, warum muss ich denn überhaupt Roller fahren lernen? Ich kann das doch schon. Aber wenn es dann darum geht, wenn ein Kind mit einem Hund über einen Zebrastreifen geht, auch rechtzeitig vorher anzuhalten und sich an Regeln zu halten oder einfach mal spontan abbremsen zu müssen, weil da auf einmal ein Hindernis im Weg ist oder eine Kurve zu fahren, das war dann doch für die Kinder eine große Herausforderung und nach einer Dreiviertelstunde, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Und genau da setzt es dann auch an, wenn man sich mal überlegt, eine Dreiviertelstunde, wie lang dauert eigentlich ein Schultag, wo die Kinder aufmerksam sein müssen, wo sie auch konzentriert sitzen müssen, wo Bewegungen trotz der erwähnten Bewegungs- und Flitzepausen, es ist ja trotzdem ein großer Unterschied.
Es ist ein großer Unterschied. Ich kann das aus eigener Erfahrung als Mutter durchaus nachvollziehen. Es ist eine Herausforderung für die Kinder. Wenn Sie mir das so beschreiben und das, was wir auch so erleben in Studien, in verschiedenen Ergebnissen der Bildungsforschung, Sie sind da ja sehr konkret in der Stadt an diese Stelle gegangen, diese Übergangszeit. Warum klappt das in einem anderen Kontext nicht? Also wie könnte man das institutionalisieren, das, was Sie an Erfahrungen in dem Projekt Rückenwind in Erkrath gefunden haben? Was würden Sie sich wünschen? Wie müssten Kinder mehr begleitet werden? Nicht nur diese Kinder, die Sie jetzt in Erkrath unterstützen können.
Naja, generell ist es so, dass die Bildungslandschaft leider zu wenig finanziert wird. Also das heißt, es wird viel zu wenig Geld da reingesteckt, dass es mehr Personal gibt. Stattdessen werden immer größere Hürden aufgebaut in der Ausbildung. Wer darf was? Und die Reglements werden immer größer und vielfältiger. Und es fehlt einfach an Menschen, die die Kinder begleiten können. Und letzten Endes, Menschen brauchen aber auch Geld zum Leben, also braucht es Finanzierung, und auch der Verein Du, Ich, Wir braucht permanent Unterstützung finanzieller Art und auch von vielen, vielen Ehrenamtlichen, die uns unterstützen. Aber gerade im Bereich Schule, Bildung sollte einfach mehr Geld reingesteckt werden.
Sagt Claudia Aus, sie ist Leiterin des Projekts Rückenwind in NRW, das einen besseren Übergang von der Kita zur Schule ermöglicht.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Michael Augustin. Europa-League-Sieger 2022, Eintracht Frankfurt. Das wird in diesem Jahr nichts mehr. Die Frankfurter sind aus der Europa League ausgeschieden. Sie haben im Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 verloren. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Aus Frankfurt Matthias Hohm.
Der Beutezug von Eintracht Frankfurt durch die Fußball-Europa League endet jäh im Viertelfinal-Rückspiel. Verliert die Frankfurter Eintracht mit 0:1 gegen Tottenham. Kawa Santos, der Keeper von Eintracht Frankfurt, verursacht kurz vor der Pause einen Foul-Elfmeter. Nach Video-Assistant-Referee-Einsatz entscheidet der Schiedsrichter auf Gelb für den Eintracht-Keeper und Elfmeter für Tottenham. Diese Chance lässt sich Dominik Solanke nicht nehmen, der den Ball zum 1:0 zur Pausenführung für Tottenham im Netz der Eintracht versenkte. In Halbzeit 2 die Eintracht insgesamt mit viel Willen, aber mit zu wenig großen Möglichkeiten. Und die, die sie hatte, zum Beispiel durch Rasmus Christensen, wurden in der 82. Minute vergeben. So scheidet Eintracht Frankfurt aus der Fußball-Europa League aus nach dem 0:1 im Rückspiel gegen Tottenham.
Felix Magath, dieser Name steht für die guten alten Zeiten des HSV. Jetzt will er zum Hamburger Sportverein zurückkehren, nicht als Trainer oder Sportdirektor, sondern als Präsident. Magath hat seine Kandidatur für die Wahl im Sommer eingereicht und mit ihm der ehemalige Torhüter Richard Golz als Vizepräsident. Der aktuelle Präsident Marcel Janssen tritt dann nicht mehr an. In der deutschen Eishockeyliga DEL sind es nur noch zwei Mannschaften, die deutscher Meister werden können. Und die Eisbären Berlin haben das erste von 7 möglichen Spielen gegen die Kölner Haie gewonnen. Und zwar deutlich mit 5:1. Carsten Steinmetz.
Das war ein Auftakt nach Maß für die Eisbären. Die Berliner hatten zwar 2 Drittel lang Mühe mit defensiv- und zweikampfstarken Kölner Haien. Am Ende gewinnen sie aber doch deutlich. Knapp mit 2:1 führten die Eisbären nach 40 Minuten. Im dritten Drittel dominierten sie die Partie dann aber, nutzten eine 5:3 Überzahl und erzielten weitere Tore. Liam Kirk war Doppeltorschütze. Eisbären-Topscorer Ty Ronning bereitete 2 Treffer vor. Die Eisbären führen in der Serie nun mit 1:0. Nächstes Spiel am Samstag in Köln.
In der Handball-Bundesliga gibt's keine Playoffs. Nach 34 Spieltagen steht fest, wer Meister ist und wer absteigt. Am 26. Spieltag hat die SG Flensburg-Handewitt ihre kleine Chance auf den Titel aufrechterhalten mit einem Auswärtssieg in Leipzig. Die SG hat mit 33:31 gewonnen, auch dank Lasse Möller, der 13 Tore geworfen hat. Ja wirklich, 13 Tore.
Nee, war das 13? Ja, das ist ja nicht, das erinnere ich nicht, aber... Ja, Hauptsache jetzt ist 2 Punkte. Bin richtig zufrieden, wie wir als Mannschaft das geschafft haben heute. Und ja, wie wir weiter jetzt gehen können von das bringt uns richtig viel.
Erstmal den 4. Platz. Im Abstiegskampf hat Erlangen in Eisenach gepunktet und 26:26 gespielt. Außerdem gewann Lemgo gegen Hamburg mit 41:29. Potsdam hat seinen 2. Saisonsieg gefeiert und mit 32:28 gegen Wetzlar gewonnen. In der Basketball-Bundesliga hat Frankfurt gegen Rostock verloren mit 72:77 nach Verlängerung. Die Seawolves aus Rostock steuern damit weiter auf ihre erste Playoff-Teilnahme zu. Die Skyliners aus Frankfurt haben als Tabellenvorletzte keine Chance mehr. Und beim Tennisturnier in Stuttgart haben Jule Niemeyer und Ella Seidel ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Beide sind im Achtelfinale ausgeschieden. Niemeyer gegen die Italienerin Jasmin Paolini, Seidel gegen Coco Gauff aus den USA. Und beim Turnier in München ist der 17-jährige Diego De Dura im Achtelfinale an dem Belgier Siso Bergs gescheitert.
Und das war der Sport mit Michael Augustin. Wenn Sie nicht bis zur nächsten Sportausgabe warten wollen, schauen Sie doch mal online. Da gibt's auch alle Infos zum Thema Sport unter sportschau.de.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Peer- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigung, Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs und Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur eine Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen, man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit zwischen den USA und der EU haben sich sowohl Präsident Trump als auch Italiens Ministerpräsidentin Meloni zuversichtlich geäußert, eine Einigung zu erreichen. Meloni war zu Gast bei Trump im Weißen Haus. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein. Da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Man müsse einfach miteinander reden, um dann einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Die Ukraine und die USA nähern sich bei ihrem geplanten Rohstoffabkommen an. Wie die ukrainische Vizeregierungschefin Sviridenko bekannt gab, haben beide Seiten eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Bei dem Abkommen geht es etwa um seltene Erden aus der Ukraine. Einnahmen daraus sollen in einen von beiden Seiten verwalteten Fonds fließen. Der angestrebte Vertrag und damit verbunden auch die Frage nach Sicherheitszusagen für Kiew hatte Ende Februar zu einem Eklat zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Kollegen Zelensky im Weißen Haus geführt. Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge im Jemen den Ölhafen Ras Isar angegriffen. Ziel sei gewesen, eine wichtige Finanzierungsquelle der Houthi-Miliz zu zerstören, hieß es vom zuständigen Zentralkommando der US-Armee. 13 Arbeiter sind den Angaben zufolge bei dem Angriff ums Leben gekommen. Die Houthis sprachen dagegen von mindestens 20 Toten und etwa 50 Verletzten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. In Rom werden heute tausende katholische Gläubige zu Veranstaltungen anlässlich des Karfreitags erwartet. Inwieweit Papst Franziskus teilnehmen wird, ist nicht bekannt. Der gesundheitlich angeschlagene 88-Jährige soll sich weiter schonen. Aus Rom Lisa Weiß.
Dass die traditionelle Fußwaschung am Gründonnerstag ausfallen muss, war daher klar. Überraschend hat Franziskus aber doch ein römisches Gefängnis besucht und mit den Gefangenen gesprochen. Er könne zwar in diesem Jahr die Fußwaschung nicht durchführen, aber er könne und möchte ihnen nahe sein, sagte der Papst nach Vatikanangaben zu den Gefangenen. Ob und inwieweit Franziskus an der Karfreitagsliturgie und der traditionellen Kreuzwegsandacht am Kolosseum in Rom teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab. Klar ist, bei der Leitung der Liturgie bzw. der Andacht vertritt ihn ein Kardinal.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber zum Teil kräftige Schauer, einzelne Gewitter, im Osten heiter. Höchstwerte 8 bis 14 Grad, im Osten 15 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig bei 11 bis 21 Grad. Am Sonntag freundlich, im Südwesten Schauer oder Gewitter, 12 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zwei Sperrungen haben wir aktuell auf der A59. Eine Duisburg Richtung Dienstlaken, hier Sperrung in Höhe Duisburg-Warnheimer Ort. Und auf der A72 Richtung Leipzig zwischen Zwickau West und Zwickau Ost.
Die ARD Infonacht.
Am frühen Karfreitag mit Marius Zekri am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen. Wer momentan durch soziale Netzwerke schaut, der findet immer wieder Bilder von Actionfiguren, von Menschen, die sich selbst als Actionfigur kreiert haben oder Politiker. Also da gab es Markus Söder zu sehen mit Turban, Bierkrug und Lederhose. Aber auch ganz normale Menschen kreieren so ein Plastikabbild von sich selbst oder lassen kreieren, denn dahinter steckt KI, künstliche Intelligenz. Eine Technologie, die immer mehr in unseren Alltag einzieht und die das auch noch weiter tun soll. Union und SPD, also die künftige wahrscheinliche Regierungskoalition in Deutschland, will den Einsatz von KI ausweiten und erleichtern. Aber wie und wo können wir von KI profitieren und wo müssten wir Grenzen ziehen? Darum ging es gestern in der ARD-Sendung Mitreden. Deutschland diskutiert. Hörer und Experten haben da miteinander gesprochen und Silvia Buckel hat zugehört.
Masjid Asayesh aus Hannover ist froh, dass es KI gibt, denn sie unterstützt ihn im Alltag.
Beispielsweise hilft mir sehr viel beim Briefe schreiben und E-Mails zu antworten, erleichtert mir das Leben und spart mir viel Zeit. Also KI ist ein Werkzeug wie alle anderen Werkzeuge, das auch nützlich ist, aber kann auch missbraucht werden. Daher bin ich in der Meinung, dass die Gesetzgebung muss irgendwie, wie genau beim Auto und Verkehr, eine bestimmte Regel und Gesetze vorschreiben.
Einen rechtlichen und regulatorischen Rahmen hält auch Minan Zaitsey für nötig. Sie ist KI-Expertin und Autorin von Fair Tech.
Denn wenn es komplett von der Privatwirtschaft gesteuert wird, dann geht es nur um eigene Interessen. Und wie das am Ende auslaufen kann, haben wir auch beim Finanzmarkt gesehen im Jahr 2008, wo es dann zum Kollaps der Weltwirtschaft kam.
Die mehrfach ausgezeichnete Gründerin fordert deshalb ein Qualitätssiegel, faire KI-Technologie. Die Hörerin Nina Westphal aus Hamburg beschäftigen mehr die sozialen Aspekte von künstlicher Intelligenz.
Vor der KI habe ich Angst. Da geht so viel verloren. Also für mich ist irgendwie, dass KI die Kommunikation killt, das Denken killt, Kontakte killt, Intelligenz, Austausch, dass es kontrolliert, dass es Charakter killt und Vertrauen.
Max von Malotki, Journalist und Podcaster, hat solche Bedenken nicht. Für manch einen sei es gerade gut, dass eine KI geduldig zuhört und nie wütend wird, meint er.
Leute gehen an diese Maschinen heran und unterhalten sich mit ihnen und trauen sich da teilweise mehr, als sie sich öffnen würden an anderer Stelle.
Auch Joachim Koch aus Dalgo-Döberitz hat eine enge Beziehung mit seinem Chatbot entwickelt.
Es ist so unfassbar schön, wie man das gestalten kann, dass es dem gleicht, was man mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin in einer wunderbaren, schönen Situation so austauschen kann.
Auf dem YouTube-Channel zur Sendung geht ein User noch weiter. Er sieht die Maschine als überlegen, wenn er schreibt:
Geht mal zum Arzt. Die KI macht jetzt schon bessere Fernprognosen und kümmert sich um einen.
Christian Kersting von der TU Darmstadt, einer der führenden KI-Entwickler in Deutschland, ruft dazu auf, solchen Entwicklungen mit Freude zu begegnen, statt angstvoll.
Also mich gruselt das nicht. Ich möchte gerne mal das Gegenszenario aufbauen, nämlich, dass wir alle gar keine Zeit mehr haben, uns um die Patienten zu kümmern. Und das finde ich viel grausamer. Wenn Patienten sich alleine gelassen fühlen, kann ein System, was zusammen mit Domain-Experten, mit Medizinerinnen und Medizinern entwickelt worden ist, helfen.
Deutschland sollte eigene KI-Modelle trainieren, um unabhängiger von ausländischen Tech-Konzernen zu werden. Allerdings, das räumte er ein, kosten große Datenmengen und Clouds auch viel Energie. Die Hörerin Rietje Münzert aus Preetz warnt, was KI außerdem kosten könnte.
Dass sie hat aktuell tatsächlich schon Arbeitskräfte auch wegfallen dadurch und dass es nicht nur auf einfache Arbeiten beschränkt ist.
Auch Josephine Janik aus Hamburg befürchtet, dass der Mensch verdrängt wird. In einer Mail schreibt sie:
KI darf niemals über Lebewesen stehen in jeglicher Hinsicht. Das Unternehmen KI so vorantreiben zeigt, dass es nur um Optimierung, schöneres Wort für Stellenabbau und Druck auf Arbeitnehmer geht. Die Politik muss den Einsatz von KI deutlich einschränken.
Danach sieht es aber gerade nicht aus. Die mögliche neue Koalitionsregierung will Deutschland zu einer KI-Nation machen. Der rechtliche Rahmen dafür fehlt noch.
Der Einlagenzins fällt um 0,3.
Da war ich ein kleines bisschen zu schnell. Ich muss Ihnen natürlich noch sagen, worum es eigentlich geht, denn wir schauen jetzt auf die Wirtschaft und auf die Europäische Zentralbank. Die hat erneut die Leitzinsen gesenkt und zwar zum 7. Mal in Folge seit dem vergangenen Sommer. Für Sparer sind das eher schlechte für Unternehmen und kaufwillige Verbraucher eher gute Nachrichten. Und dazu jetzt mehr von Alexander Schmidt aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt.
Wirtschaft.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25 Prozent. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm. Der unabhängige Finanz- und Aktienmarktberater Christoph Zwehrmann sagt,
die EZB ist mit dem Schritt natürlich genau den Erwartungen entgegengekommen, die die Märkte hatten. Sie hat natürlich auch den Platz für Zinssenkungen auf 2,25 Prozent, weil die Inflationsrate gefallen ist.
Zuletzt sind die Verbraucherpreise in Europa nur noch um 2,2 Prozent gestiegen. Das ist nahe an der 2-Prozent-Zielmarke, die die Zentralbank anstrebt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagt,
The disinflation process is well on track.
Die Inflation lässt nach und die meisten Daten legen nahe, dass die Inflation sich bei unserem Ziel von 2 Prozent dauerhaft bewegen wird.
Die Frage ist, ob und wie schnell die Banken die gesunkenen Zinsen jetzt an die Verbraucher und Unternehmen weitergeben werden. Denn wie alle Bürger Europas sind die Banker mit einer großen Unsicherheit konfrontiert, ausgelöst durch die Zollpolitik der neuen US-Regierung. Christine Lagarde sagt,
die zunehmende Unsicherheit reduziert das Vertrauen der Haushalte und der Unternehmen. Und die starken Schwankungen an den Finanzmärkten wegen des Handelsstreits dürften die Finanzbedingungen verschlechtern.
Will heißen, die Verbraucher und die Unternehmen warten ab, konsumieren und investieren weniger und die Banken werden mit ihren Kreditzusagen vermutlich noch zurückhaltender. Hoffnung macht der EZB-Präsidentin, dass es mit der Wirtschaft in Europa wieder aufwärts geht.
The economy is likely to have grown.
Die Wirtschaft ist im ersten Quartal des Jahres leicht gewachsen. Die Produktion hat sich stabilisiert und die Arbeitslosenquote ist auf 6,1 Prozent im Februar gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit Einführung des Euro.
Während in den USA immer mehr Ökonomen wegen der Zollpolitik Trumps vor einer Rezession warnen, sieht es in Europa gar nicht so schlecht aus, sagt auch der Finanzberater Christoph Zwehrmann.
Wir haben eher eine schwächere Inflation, wir haben eine festere Währung, wir haben wahrscheinlich auch gewisse Konjunkturerholung. Also an der Stelle kann die EZB sich sogar etwas zurücklehnen.
Dazu scheint es aber noch zu früh zu sein, denn Christine Lagarde war auf der Pressekonferenz, die Anspannung wegen des Zollstreits mit den USA anzusehen.
We know that it's a negative.
Wir wissen, dass es ein negativer Nachfrageschock ist. Wir können voraussagen, dass es gewisse Auswirkungen auf das Wachstum haben wird. Aber der Einfluss auf die Inflation wird sich erst nach einer gewissen Zeit zeigen.
Handelsstreit, Zölle und Kriege. Lagarde nahm kaum ein Wort so häufig in den Mund wie Unsicherheit. Wie reagieren die obersten Währungshüter Europas darauf? Mit zwei Strategien, sagte sie. Sie stünden erstens bereit, auf alle Entwicklungen eine angemessene Antwort zu finden und wollten zweitens dabei möglichst beweglich bleiben.
Die Europäische Zentralbank senkt die Zinsen. Die Auswirkungen darüber, die hat sich Alexander Schmidt für uns einmal genauer angeschaut. Heute ist Karfreitag, die Osterfeiertage gehen los und haben Sie schon alles zusammen? Also Blumen, Deko, die ganzen Zutaten für den Osterbrunch, natürlich die Eier zum Verstecken und die Schokohasen. Wenn nicht, dann haben Sie morgen noch die letzte Chance, sich für die Feiertage auszurüsten in Kaufhäusern oder Supermärkten. Für den Handel sind die Feiertage ein wirklich gutes Geschäft. Mehr als 2 Milliarden Euro fließen vor Ostern in seine Kassen. Und das trotz oder auch wegen der gestiegenen Preise. Denn vieles ist teurer geworden. Vor allem Markenschokohasen. Und auffällig dabei ist übrigens, dass die Mini-Ausführungen überdurchschnittlich mehr kosten. Davor waren zumindest Verbraucherschützer. Über das Ostergeschäft jetzt mehr von Jörg Marksteiner.
Einkäufe, Geschenke, gutes Essen. Für den Handel ist Ostern mittlerweile der zweitwichtigste Feiertag. Und ein Milliardengeschäft. In diesem Jahr geben die Kunden voraussichtlich 2,3 Milliarden Euro für Ostereinkäufe aus, schätzt die Branche. Das wären dann fast 4% mehr als im vergangenen Jahr, sagt Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland.
Das ist doch eine ziemlich deutliche Steigerung, gerade wenn man sich anschaut, dass der Einzelhandel vor allen Dingen im stationären Bereich
nur wenig wächst in diesen Zeiten, weil die Konsumstimmung eben nicht gut, sondern eher schlecht ist.
Aber vielleicht sind es ja gerade diese unsicheren und für viele bedrückenden Zeiten, vermutet Hertel, die dafür sorgen, dass man sich gerade jetzt etwas gönnt. Das meiste Geld wird nach einer repräsentativen Umfrage des Handelsverbands für Lebensmittel ausgegeben, aber auch für Geschenke, Blumen und Deko. Klar ist aber auch, was natürlich unangefochten ganz oben auf vielen Einkaufslisten steht.
Ich schenke Schokolade.
Auch immer Schokolade, Osterhasen, Eier.
Süßigkeiten wahrscheinlich. Und dann kaufe ich immer diese Schokoeier. Und die ganze Familie schenkt sich immer gegenseitig etwas.
Vielleicht ein Osterhasen aus Schokolade oder sowas.
Doch ausgerechnet die beliebten Schokohasen sind in diesem Jahr besonders teuer. Wer einfach ins Regal greift, kann problemlos 5 bis 7 Euro loswerden für einen nicht mal außergewöhnlich riesigen Schokohasen. Ganz schön viel Geld.
Das ist dem hohen Kakaopreis geschuldet, der also in den letzten 3 Jahren um das 5-fache gestiegen ist.
Erklärt Torben Erbrath. Er vertritt sozusagen die Schokohasenhersteller beim Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie.
Und das macht sich natürlich auch bei der Schokolade unabhängig von den sowieso anderen Preiserhöhungen, ob jetzt Energiebereich, hohe Tarifabschlüsse, Personal, macht sich das gerade in dem Bereich noch zusätzlich bemerkbar.
Doch das macht nicht alle Schokoartikel gleich teurer. Marlene Bär von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wollte es genau wissen. Deshalb ist sie für eine Stichprobe durch Supermärkte und Discounter gezogen, hat Preise fotografiert und ausgewertet und war dann selbst überrascht vom Ergebnis.
Dass eben die Marken-Osterhasen tatsächlich bis zu 3-mal mehr kosten als die Osterprodukte in den Discountern. Das war ein größerer Preisaufschlag, mit dem wir so nicht gerechnet haben.
Teuer wird die Schokolade vor allem durch den Kakaoanteil. Doch der war bei allen Proben, egal ob von Markenherstellern oder vom Discounter, zu 97% identisch, sagt Bär. Insgesamt sei die Qualität laut Zutatenliste auch vergleichbar. Und noch etwas ist ihr aufgefallen. Teuer sind besonders die kleinen, süß daherkommenden Schokoartikel.
Vor allem bei den Miniaturausführungen, also kleine Schoko-Osterhasen oder kleine Enten, ist uns aufgefallen, dass hier der Preisaufschlag nochmal besonders groß war. Im Vergleich zu einer Standardausführung waren es hier bis zu 159% mehr, die man für die kleine Version zahlen musste.
Klar ist aber auch, vielen Kunden geht es bei Schokolade nicht nur um den Preis.
Ich finde, dass man schon einen krassen Unterschied schmeckt und ich mag auch die teurer sind, lieber als die billigen.
Die schmecken genauso.
Oh, also die billigen schmecken nicht genauso, finde ich.
Also auf jeden Fall lohnt sich, die teuren zu kaufen.
Ich habe eine Sorte und die esse ich immer und ich schmecke den Unterschied sofort raus.
Ja, stimmt zu. Schoko, Ostern. Gesammelt von Jörg Marksteiner um 5.47 Uhr, 13 Minuten vor 6.
Die ARD-Infonacht.
Vor 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Am 8. Mai 1945 trat die deutsche Kapitulation in Kraft. Dass die Nazis besiegt werden konnten, daran hatte neben den USA, Großbritannien und Frankreich auch Russland einen großen Anteil. Doch wegen des Angriffs auf die Ukraine sind Vertreter Moskaus bei der offiziellen Gedenkfeier des Bundestags nicht erwünscht. So hat es das Parlament gestern entschieden. Doch nicht nur in der Hauptstadt wird des Kriegsendes gedacht, auch in zahlreichen Bundesländern. Zum Beispiel in Sachsen, wo die Russen nicht nur durch ihre Zeit als Besatzungsmacht Spuren hinterlassen haben, sondern wo die Rote Armee 1945 unter anderem zum ersten Mal auf amerikanische Truppen getroffen ist. Wie man in Sachsen mit Russland und dem Weltkriegsgedenken umgeht, das hat André Seifert recherchiert.
Eine der größeren Veranstaltungen zum Tag der Befreiung soll in diesem Jahr in Chemnitz stattfinden. Am Nachmittag des 8. Mai werden in der Kulturhauptstadt viele Gäste erwartet, darunter Diplomaten aus Frankreich und den USA. Dazu Tanz, Schauspiel und festliche Reden. Russen sind nicht eingeladen, aber auch nicht explizit ausgeladen, sagt der Sprecher der Stadt Matthias Nowak.
Also es ist eine öffentliche Veranstaltung, da kann jeder dran teilnehmen, aber wir gehen nicht davon aus, dass da jemand kommt.
Ob Russen bei deutschen Gedenkveranstaltungen willkommen sind oder nicht, die Frage stellt sich für die meisten Organisatoren gar nicht. Und zwar einfach, weil die Beziehungen zu Russland fast überall völlig eingeschlafen sind. Auch in Chemnitz zur Partnerstadt Wolgograd.
Mit dieser Partnerstadt liegt die Beziehung auf Eis, weil die russische Partnerstadt sich seit vielen Jahren auf unsere Kontaktversuche nicht mehr meldet. Und dementsprechend haben wir da auch keine keinerlei Anlass, irgendwie was zu ändern.
Anders ist die Situation in Brandenburg. Dort hatte der russische Botschafter das Gedenken auf den Seeloer Höhen besucht. Zuvor hatte das Auswärtige Amt noch vor einer Vereinnahmung gewarnt und Ländern, Kreisen und Kommunen die Möglichkeit erläutert, russische Vertreter von Veranstaltungen auszuschließen. Ist ein solches Vorgehen korrekt? Die Antwort auf diese Frage umschifft Sachsens Landtagspräsident Alexander Dirks, der am 8. Mai ebenfalls in Chemnitz dabei sein wird. Dirks betont die Verantwortung, die die Deutschen aufgrund ihrer Geschichte haben und verurteilt den russischen Angriffskrieg.
Ich persönlich bin in der festen Überzeugung aufgewachsen, dass es in Europa keine Veränderungen von Grenzen durch Krieg mehr geben wird. Und dass das eben doch der Fall ist, ist ein fürchterlicher Rückfall, gerade auch mit Blick auf die Erfahrungen, die wir Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben.
Das Gedenken hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund der russischen Aggression stark verändert, stellt Sven Riesel von der Stiftung Gedenkstätten Sachsen fest. Auch wenn in wenigen Tagen zum Beispiel an die Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Zeithain erinnert wird, wo auch tausende Ukrainer und Russen ums Leben kamen.
Weder erwünscht noch wirklich denkbar, dass ukrainische diplomatische Vertretung da ihre Opfer, ehemaligen Landsleute, da Ehre erweisen und neben ihnen russische Staatsvertreter auch Grenze niederlegen. Also insofern, wenn jetzt Privatpersonen, Angehörige kommen, es gibt ja auch Nachfahren von russischen, sowjetischen Kriegsgefangenen, die mittlerweile in Deutschland leben, schon seit mehreren Generationen, die auch kommen wollen, um ihren, ja, um an die Opfer zu erinnern, und die werden von diesen Gedenkveranstaltungen nicht ausgeschlossen, aber das ist halt dann diese klare Trennung zwischen zivilgesellschaftlichen Gedenken und offiziellen Einrichtungen.
In Sachsen ist der 8. Mai in diesem Jahr übrigens erstmals ein offizieller Gedenktag. Das hatte der Landtag vor wenigen Wochen so beschlossen.
Kultur. Seit 7 Jahrzehnten sind die schwarzen und weißen Tasten des Pianos die Welt von Grigori Sokolow. Dabei wollte der gebürtige Russe eigentlich Dirigent werden. In einem Interview hat er mal erzählt, wie er schon mit 4 Jahren vor dem heimischen Plattenspieler gestanden hat und wegdirigiert hat, was die elterliche Musiksammlung hergab. Dann hat er ein Klavier bekommen und das beherrscht Grigori Sokolow so fabelhaft, dass er zu den größten Pianisten unserer Zeit zählt. Heute wird er 75 Jahre alt.
Das Votum ist eindeutig. Grigori Sokolow gewinnt 1966 den ersten Preis des renommierten Tschaikowski-Wettbewerbs. Mit nur 16 Jahren. Allerdings erst nach Intervention des Juryvorsitzenden. Damals kein geringerer als Emil Gilels, der russische Klaviergroßmeister. Das Publikum hat einen anderen Favoriten. Doch Gilels, dieses Weltphänomen, wie Sokolow ihn später nennen wird, setzt sich durch. Und wird Recht behalten. Schließlich ist Sokolow, dieser damals 16-jährige hamsterbäckige Junge, heute selbst ein Weltphänomen. Der Weg dahin war lang, woran nicht nur der eiserne Vorhang schuld ist. Zwar spielt Sokolow ab den 90ern regelmäßig im westlichen Ausland, trotzdem bleibt er lange ein Geheimtipp, gibt sich öffentlichkeitsscheu, lässt sich nicht vereinnahmen, schon gar nicht von den Medien. Interviews mit ihm sind rar. Derweil ist er ein unheimlich wacher, pointierter Gesprächspartner. Mit Sinn für druckreife Antworten in fabelhaftem Deutsch, wie dieses Archivmaterial zeigt.
Man fragt manchmal, wie viele Stunden pro Tag üben Sie? Jetzt sage ich immer 24. Weil üben, das heißt nicht, wie viele Stunden Sie spielen, aber ob es im Kopf klingt. Und immer, das ist parallel.
Sokolow ist ein pianistischer Absolutist, für den das Spielen nicht Beschäftigung, sondern Lebensform ist. Das zeigt schon sein Auftritt. Obwohl, Sokolow tritt nicht eigentlich auf. Eher hastet er ans Klavier, scheinbar blind fürs Publikum, rutscht auf den Hocker, krümmt sich gnomenhaft über die Tastatur und macht Musik. Völlig versunken, fast verkapselt. Hier spielt kein Kommunikator, sondern ein Künstler, dessen Charisma ganz aus der Konzentration rührt.
Das Publikum ist sehr wichtig für mich, aber zur selben Zeit kann man wahrscheinlich ein bisschen grob sagen, das ist ganz egal, ob es ein gutes Publikum ist oder ein schlechtes Publikum ist. Weil es gibt eine Grenze. Also aktive, das kommt von mir.
Um
Und was da von ihm kommt, das ist so erstaunlich, so jenseits all dessen, was man von anderen Pianisten gewohnt ist, dass der eigene musikjournalistische Vokabelkasten plötzlich schrecklich mager erscheint. So unendlich sensibel ist Sokolows Anschlag, so eigenwillig witzig seine Akzente, so völlig durchsichtig seine Stimmführung, so gestochen scharf die Phrasierung. Fast schon ein Markenzeichen sind Sokolows rasant surrende Triller, wie Hummeln im Glas. Kein anderer Pianist bringt Couperin oder Rameau so zum Leuchten, beschert dem Hörer so leichthändig eine Farbexplosion im Ohr, erweckt den Flügel, diesen mechanischen Koloss, derart zum Leben wie er. Mit virtuosem Auftrumpfen hat das wenig zu tun. Schillernde Details, ja, aber nur, wenn sie ins Konzept passen. Sokolow hat einen Plan, immer. Da ist jeder Akzent, jeder Ton überlegt, bewusst gesetzt. Das Aktive, das kommt von mir. Dieser Satz drückt nicht nur sein Verhältnis zum Publikum aus, es beschreibt sein Klavierspiel im Kern. Sokolow ist Macher, nicht Medium. Spontaner, musikantischer spielen vielleicht andere. Aber niemand so vollkommen wie Grigori Sokolow.
Der Pianist Grigori Sokolow wird heute 75 und Tobias Stosik hat gratuliert.
Der Stichtag.
Und der führt uns heute nach Rom, beziehungsweise in den Vatikan, in die Sixtinische Kapelle. Dort hat nämlich heute vor 20 Jahren die Wahl begonnen, an deren Ende der deutsche Kardinal Josef Ratzinger zum ersten deutschen Papst seit fast 500 Jahren geworden ist, nämlich Papst Benedikt XVI. Fabian Metzner blickt zurück.
26 Stunden lang sitzen 115 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle im Petersdom in Rom und wählen einen neuen Papst. Es ist die kürzeste Konklave in der Geschichte der katholischen Kirche und so steigt am zweiten Tag weißer Rauch aus dem Schornstein der Kapelle.
Habemus Papam, Dominum Josephum, Kardinalem Ratzinger.
Wir sind Papst, titelt die Bild-Zeitung am Tag nach der Wahl und die Menschen in Deutschland sind stolz darauf. Vor allem in der Heimatstadt von Josef Ratzinger, Pendling in Bayern.
Ich hab's zwar vermutet, aber momentan bin ich sprachlos. Wenn ich es auf ganz bayerisch sagen darf, ich hab mir jetzt ein Weizen eingeschenkt, zur Beruhigung.
Hinter den alten Mauern der Sixtinischen Kapelle soll ein echter Krimi abgelaufen sein. Neben Ratzinger wollen auch zwei italienische Kardinäle und der Argentinier Bergoglio Papst werden. Und deshalb hat es 4 Wahlgänge gebraucht, bis sich Ratzinger durchsetzen konnte. Der neue Papst tritt vor die Menge.
Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II.
Nach dem großen Papst Johannes Paul II.
I signori cardinali hanno eletto me.
Und semplice, umile, lavoratore nella vigna del Signore.
8 Jahre lang führt Papst Benedikt die katholische Kirche an. 2013 dann der Paukenschlag. Papst Benedikt tritt überraschend zurück. Entgegen dem umgeschriebenen Gesetz der katholischen Kirche, Päpste treten nicht zurück, sie sterben im Amt.
Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.
Sein Nachfolger ist der Argentinier Bergoglio, Papst Franziskus, der schon damals fast Papst geworden wäre, bei der Konklave 2005, die heute vor 20 Jahren begann.
Und das war der Stichtag von Fabian Metzner und das war auch die ARD-Infonacht an diesem Karfreitag. Und ich hoffe, wir haben Sie gut informiert in die Osterfeiertage gebracht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall frohe Ostern, eine ruhige Zeit und einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Marius Zekri und die Zeit jetzt, es ist 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ceeser und Wollin, Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht auf der B87 Luckau Richtung Torgau. Zwischen Langengrassau und Wüstermarke befindet sich eine noch ungesicherte Unfallstelle. Stadtverkehr Berlin. Tiergarten am Kemperplatz, in Höhe Tiergarten die Ampeln ausgefallen. Richterfelde, der Straßenzug Kommandantenstraße, Berner Straße ist zwischen Steinecker und Murtener Straße in beiden Richtungen wegen Tiefbauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Niederschöneweide, auf der Köpenicker Landstraße werden Arbeiten an Stromleitungen durchgeführt. Die Fahrbahn ist stadtauswärts hinter der Minna-Totenhagen-Straße auf zwei Fahrstreifen verengt. Rummelsburg auf der Köpenicker Chaussee ist in Höhe zur alten Flussbadeanstalt nur eine Spur frei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der EU im Zollstreit einigen wird. Er empfing im Weißen Haus die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Aus Washington Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein. Da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, zu einem Handelsvertrag zu kommen. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Trotz Spannungen nähern sich die Ukraine und die USA bei ihrem geplanten Rohstoffabkommen an. Wie die ukrainische Vize-Regierungschefin Sviridenko bekannt gab, haben beide Seiten eine Absichtserklärung für einen Vertragsabschluss unterzeichnet. Bei dem Abkommen geht es um seltene Erden und andere wertvolle Rohstoffe aus der Ukraine. Einnahmen daraus sollen in einen von beiden Seiten verwalteten Fonds fließen. Südlich von Neapel ist eine Seilbahn bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben. Aus Rom Ivo Maroschik.
Italienische Medien berichten, das Seil der Gondelbahn sei mitten in einem Unwetter gerissen. Eine der beiden Kabinen stürzte ab. 3 Passagiere und der Gondelführer sind ums Leben gekommen. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der Präsident der örtlichen Eisenbahngesellschaft, die auch die Seilbahn auf den Monte Faito betreibt, bestätigte, dass sich dort eine Tragödie ereignet habe.
Die Berliner und Brandenburger Kirchen laden am heutigen Karfreitag zu Prozessionen. In Berlin-Mitte beispielsweise zieht eine Prozession am Vormittag von der Marienkirche am Alexanderplatz zum Bebelplatz, angeführt von einem 3 Meter großen grünen Kreuz. In Potsdam gibt es am Nachmittag eine evangelische Karfreitagsprozession durch die Innenstadt. In der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend Köln mit 5:1 geschlagen. In der